Guten Tag und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von Media und der Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege.
Christian Mayer von der Welt. Hi, schönen guten Hi. Tag. Ich muss ja gleich zu Beginn sagen, ich wundere mich ein bisschen über eine Leerstelle im Programm. Was? Denn als wir die Themen besprochen haben, ging es gar nicht ums Dschungelcamp. Und neben dem Traumschiff, wie wir ja wissen, ist das Dschungelcamp so eine kleine Leidenschaft von dir zumindest gewesen. Was ist los?
Ja, ein bisschen ist diese Leidenschaft leider erkaltet, muss ich sagen. Ich meine, dieses Mal ist Harald Klöckler ja drin. Das war eine Riesennummer. Sie machen es in Südafrika. Ich verfolge das noch im Moment eigentlich ausschließlich durch die Medien und gucke es nicht. Ich habe am Anfang.
Was machst du stattdessen?
Was war Netflix? Guckst schlafen. Ja. Ich habe die Premierensendung habe ich angefangen zu gucken und ja, ich kann gar nichts sagen. Es war ganz gut gemacht. Es war unterhaltsam nach Dschungelcamp-Maßstäben. Man mag's oder man mag's nicht. Ich habe es eigentlich immer gemocht, aber irgendwie ist bei mir persönlich die Luft ein bisschen raus.
Es kann natürlich sein, dass du schon so ein Veteran bist und da müssen jetzt die jüngeren Zielgruppen dran, die ja auch diese ganzen Influencer, die da auch rumhüpfen neben Harald Glöckler möglicherweise kennen. Ja, es gab diesen einen Skandälchen um eine rassistische Beleidigung, gemacht wurde. Da ist eine Kandidatin rausgeflogen, richtigerweise, würde ich sagen.
Ja, klar, da hat RTL gut reagiert. Die eine Kandidatin, Linda Nobert, Bachelor-Kandidatin, glaube ich, wurde da tatsächlich rassistisch eindeutig beleidigt. RTL hat dann dieses ehemalige angebliche Bohlenluder rausgeworfen. Ja. Aber sowas gab es in der Vergangenheit auch schon. Es wurde, glaube ich, mal DJ Tomic rausgeschmissen, auch aus dem Dschungelcamp, weil er ein Video aufgetaucht war, wo er den Hitlergruß gezeigt hatte. Und aus anderen Reality-Sendungen wurden auch Leute schon entfernt. Also es ist immer wieder so ein Medien-Mini-Skandal, wenn sowas passiert. Und ja, der Sender hat hier konsequent reagiert, tatsächlich. Aber ja, was soll's trotzdem? Irgendwie für mich ich glaube, das ist jetzt die 15. Staffel, alle schon mal da gewesen, so ein bisschen das Gefühl.
Ja. Also ich halte es auch für auserzählt. Der Kollege Beißenherz ist weiter dabei.
Ist weiter die machen aber auch immer noch einen guten Job. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber für mich eben ist es ein bisschen die Zeit vorbei. Die Quote, muss man sagen, ist auch nicht mehr ganz so gut. Aber das ist auch ein bisschen Sign of the Times. Also andere Sendungen würden sich nach dieser Quote immer noch die Finger lecken. Aber sie sinkt auch schon deutlich ab. Aber das ist nicht die einzige Sendung im Privatfernsehen, wo das der Fall ist.
Gut, ich glaube, wir wenden uns jetzt nach dem Dschungelcamp mal ernsten Themen zu, nämlich
aber auch schon Aufregern.
Impfkampagne der Bundesregierung. In dieser Woche hat Olaf Scholz die neue Impfkampagne vorgestellt. Also will heißen Plakate, Motive erstmal, die dann auf unterschiedlichen Kanälen ausgespielt werden sollen, wo die Bevölkerung oder ein Teil der Bevölkerung, nämlich der Teil, der sich noch nicht hat impfen lassen gegen Covid-19, ermuntert werden soll, sich doch mal bitte impfen zu lassen mit so Sprüchen wie Impfen hilft auch allen, die es nicht mehr hören können oder Impfen hilft auch allen, die du liebst. Ja, und man kann, glaube ich, sagen, ich habe jetzt keine einzige positive Stimme zu dieser Impfkampagne gelesen in den Medien. Aber hast du was entdeckt?
Nee, auch zu Recht nicht. Ich gucke gerade mal die Kollegen von Horizont. Die hatten da so einen Gastbeitrag von einem Werber, der war besonders hart.
Thomas Rempen war das, glaube ich, ne?
Der Werber. Thomas Rempen, ja, angebliche Werberlegende. Oh, ich sehe gerade, ich glaube, ihr habt die Überschrift ein bisschen entschärft auch. Da steht jetzt eine staatsbürgerliche Chance versemmelt. Ich glaube, das war vorher noch härter formuliert. Er bezeichnet die Kampagne als hilflos, unattraktiv, hässlich und absehbar unerfolgreich. Gut, das ist jetzt schon ein hartes Urteil, ja. Bei euch habe ich auch einen negativen Kommentar gesehen.
Da gleich wurde
auch,
zwei negative Kommentare.
Gleich zwei, ja, weil es so gut lief. da wurde unter anderem auch dieser Vergleich bemüht, den ich ganz oft gelesen habe, mit Sunnyfair, dem allseits beliebten Toilettenkette an deutschen Raststätten. Das kommt da.
Da möchte ich gerne eine Frage an dich stellen in dem Zusammenhang, das nichts damit zu tun hat. Ne? Das sind diese Toiletten, wo man dann am Bahnhof
Bon bekommt.
Oder an den Gaststätten. Richtig. Und ich wollte dich fragen, ob du diesen Bon verwendest. Das kostet, der Eintritt kostet ja meistens
70 Cent.
1 Euro.
70 Cent.
Ach, ich kenne das mit 1 Euro und 50 Cent. Und von diesem Euro, ja, am Berliner Hauptbahnhof, glaube ich, kostet
die Nutzung. Na gut, da ist Hauptaufschlag wahrscheinlich, weil
vielleicht ist es ein anderes
Berliner
Unternehmen.
Hauptbahnhof erhöhter Reinigungsbedarf besteht. Aber es gibt auch noch andere Unternehmen.
Na gut, aber einen Teil kriegst du dann ja zurück, wenn du jetzt danach zum Beispiel in einen Buchkioskladen gehst und dir einen Snickers kaufst oder irgendwas anderes, dann wird das verrechnet mit dem Bon. Mhm. Löst du diese Gutscheine ein?
Na, jetzt rat mal, einmal darfst du raten.
Ja.
Selbstverständlich. Also ich habe, ich sammle die auch, wenn ich keine Gelegenheit habe, die einzulösen, dann kommen die bei mir in den Geldbeutel, damit ich sie bei nächster Gelegenheit dann einlösen kann.
Kann man die denn zusammen einlösen?
Ja klar, kannst du zusammen einlösen.
Ich habe gedacht, das wird nicht immer nur einer, ne?
Nee,
weil das gibt's ja auch oft.
Es kann sein, dass es eine Höchstgrenze gibt, die habe ich dann aber noch nicht erreicht.
Dass du was rausbekommst, geht aber nicht.
Das geht nicht, nein, keine Barauszahlung. Aber mein Ziel könnte zum einen kompletten Einkauf in der Raststätte mit Sunnyfair-Bons zu bestreiten. Ich habe aber tatsächlich schon mal so mit 4, 5 Sunnyfair-Bons bezahlt, die sich dann angesammelt hatten. Ja. Und ich werfe die überhaupt nicht weg. Nee, es ist mir sogar eine ich betrachte es als Aufgabe dieser Firma, das nicht zu schenken. Früher war es ja so, da war Sunnyfair noch wirklich fair. Da hat es 50 Cent gekostet und du hast auch einen 50 Cent Gutschein bekommen. Und dann haben die das irgendwann umgestellt und dann kostet er 70 Cent. Und du
ja, das liegt ja wahrscheinlich
aber
an
doch
den
nur 50
das
Cent.
Liegt wahrscheinlich, das liegt ja wahrscheinlich an den Läden, die damit kooperieren. Die haben halt irgendwann gesagt, wir bezahlen doch nicht dafür, dass die Leute bei euch aufs Klo gehen.
Ja, keine Ahnung. Ich fand das aber ein bisschen Sunny unfair. Aber egal.
Jetzt ja, gut.
Zurück zur Impfkampagne. Die Farben der Kampagne, die gemahnen so ein wenig an die Unternehmensfarben von Sunnyfair. Und natürlich auch, man dachte so ein bisschen, dieses sanitär, klinisch, leblose wird auch durch diese Kampagne verströmt. Ja, so war ein bisschen die Idee hinter diesem Sunnyfair-Vergleich. Und ich muss sagen, die Kritiker haben nicht Unrecht. Man fragt sich ja tatsächlich, 60 Millionen Euro wurden angeblich für diese neue Impfkampagne rausgetan.
Ja, aber mit allem, glaube ich.
Mit allem also drum und dran.
Für die Agentur, das ist die Agentur Scholz & Friends, die man ja kennt. Dann eine zweite Agentur, Cosmonaut und Kings. Und die bekommen natürlich Geld, aber das meiste Geld geht ja wahrscheinlich dafür drauf, dass man also diese Anzeigen ja nun auch unter Schalt bringen muss.
Genau.
Ja.
Und diesmal ganz, ganz weit vorne in die Bundesregierung. Diesmal wird sogar Social Media mit berücksichtigt in der Kampagne. Ich war ein bisschen überrascht, dass es bei der ersten Kampagne offenbar nicht berücksichtigt worden ist.
Ich glaube sogar, wenn ich das kurz, dass die 60 Millionen nur die Mediakosten sind. Ich habe hier in der FAZ gelesen, bis März 2022 stehen für die Kampagne insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung, um Anzeigenplätze zu kaufen.
Okay. Und was mich auch gewundert hat, es ist noch kein Spot irgendwo zu sehen. Also bisher wurden tatsächlich nur diese Plakate und die Plakate, sorry, also es war schon ein bisschen peinlich, diesen Impfen hilft, auch wenn sie es nicht mehr hören können. Das ist so ein bisschen so eine, ja, wir haben auch keinen Bock mehr, aber jetzt machen wir halt noch eine Kampagne, lasst euch impfen. Hätte man auch draufschreiben können. Ich frage mich manchmal, wie die Sitzungen aussehen, wo solche Claims durchgewunken werden. Und dass man jetzt damit Impfskeptiker überzeugt, das glaubt man wirklich gar niemand.
Nee, das eben halt nicht. Ja. Also gut, dann. Also ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal die Farben und dass jetzt nun Werbelegenden sagen, das sei hässlich. Finde ich, ist überhaupt kein Argument. Auch gute Werbung kann hässlich sein. Ja,
aber effektiv.
Aber effektiv, oder so einfach Prospekte von Discountern, die sehen auch alle super hässlich aus, aber die Leute kaufen den Kram. Mhm. Ja, das finde ich ist ein geschmäcklerisches Argument von irgendwelchen Ästhetik-Gurus, ja. Eine schöne Werbekampagne kann auch total blöd sein, wenn es gut gemacht ist. Man muss nur sagen, halt auch der Text ist halt eben nicht besonders gelungen. Das ist so eine Art Nudging auf Armenniveau, ja, so wie so eine besorgte Mutter. Ja, ich weiß, aber es hilft dir doch auch allen, die du liebst, ja. Da lässt sich wahrscheinlich niemand von überzeugen. Die dritte Frage ist halt nur, welche Art von Kampagne würde denn überhaupt etwas verbessern an der Impfquote, die ja so schlecht ja nun auch wieder nicht ist, ne? Ja. Da helfen ja im Grunde eigentlich nur Fakten. Und auch da wird ja hin und her gestritten, gerade mit Omikron, ne? Also, dass sich so viele Menschen auch in Ländern, wo die Impfquote noch höher ist als in Deutschland, anstecken, gibt natürlich denen, die sagen, impfen sowieso nicht, auf keinen Fall, natürlich noch mehr Auftrieb. Und dann immer dieses Gegenargument zu sagen, dann ist der Verlauf aber milder. Ja, ne? Da ist ja sicherlich auch medizinisch was dran. Aber es gibt genug einfach Argumente auf Seiten derer, die sagen, nee, kommt für mich nicht in Frage. Und da wird so eine Kampagne nichts ändern. Also welche Art von Kampagne konnte überhaupt Erfolg haben? Ja, oder sollte man es vielleicht auch einfach lassen?
Kannst ja mal ein Pro und Contra drüber schreiben. Sollte man es einfach lassen?
Ja, ja, aber, ich hab das absichtlich gesagt.
Ja, 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 okay, ich dachte mir das schon. Was mir zum Beispiel nicht bekannt wurde durch die Berichterstattung über diese neue Impfkampagne, ist, ob man jetzt verstärkt mit der Kampagne auch nicht deutsch sprechende Menschen anspricht. Hast du da was dazu gelesen?
Ja, ich habe auch in der FAZ bei den Kollegen, schönen Gruß, stand vielleicht auch bei uns.
Wahrscheinlich.
Nur weil du diesen Artikel jetzt verlinkt hast. Bei uns habe ich die Kommentare gesehen, in der FAZ habe ich so ein etwas erklärenderes Stück gelesen. Gibt es bestimmt bei uns. Die Motive werden dem Ministerium zufolge neben Deutsch auch auf Arabisch, Englisch, Russisch und Türkisch sein.
Ja gut, das finde ich dann ganz gut, ja, weil wenn sowas etwas bringt, dann vielleicht in ja, wie nennt man das jetzt, nicht deutsch sprechenden Communities, wo das vielleicht tatsächlich dann noch nicht so ganz angekommen ist oder wo man es nicht verstanden hat. Ich hätte dann bei der Präsentation, ich weiß es nicht, ich hätte da ein bisschen bei der Präsentation der Kampagne aber auch drauf abgehoben und auch da dann hoffe ich mal, dass man vielleicht noch ein paar mehr Motive im Köcher hat, als die bisher gezeigt worden sind.
Ja.
Weil ob sich jetzt jemand, der türkisch, arabisch sprechende, russisch sprechende Menschen so angesprochen fühlen von diesen Pastellfarben, dieser doch sehr deutsch daherkommenden Art der Ansprache, auch wenn sie dann
was,
in ihrer
Sprache meinst du, was
ist,
die brauchen?
Ja, keine Ahnung.
Impfen. Und zwar heute.
Nein.
Oder was?
Nee, was weiß denn ich?
Was meinst du denn?
Ich weiß es nicht, aber da gibt es auch Leute, die sich damit befassen, wie man die Leute anspricht.
Also ich glaube, diese oft zitierte Sprachbarriere als Hindernis für eine bessere Impfquote, ich glaube dem nicht. Ja, jeder, der sich informieren will, kann sich in seiner Sprache informieren und dann kann man sich eine Meinung dazu bilden, glaubt man, dass eine Impfung hilft oder nicht. Das ist jetzt eine Frage der sozusagen medizinischen Informationen und auch ein bisschen dem Vertrauen, ja, und ob man jetzt auch den Skeptikern glauben mag und was die so einwenden. Das ist eine Abwägungssache. Bei Kindern und Jugendlichen kommen wir gleich auch nochmal drauf. Natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil da noch nicht so viele geimpft sind. Dass das ein Sprachproblem ist, kann ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, das ist eine Ausrede, ja. Aber gut.
Aber das ist wie so oft in der Pandemie. Man weiß das alles nicht genau, ne? weil das bei uns auch mit den Daten einfach komplett überall hinterher hinkt. Ne? Sonst könnte man vielleicht auch so eine Kampagne besser aussteuern oder besser an die Zielgruppen richten. Ja, na gut, jetzt kommt sie, die Kampagne, in der vorgestellten Art. Ich bin mal gespannt, ob die TV...
Macht dich das denn nicht misstrauisch, dass das alle so scheiße fanden, diese...
Du meinst die Gleichförmigkeit der Medien?
Ja, nee, aber
nee,
ich frage mich dann doch, irgendwas werden sie sich doch gedacht haben. Ich weiß, es ist naiv, aber gut. Oder ist es tatsächlich eine Kampagne, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir halt wieder eine Kampagne machen, ist eine neue
also
Regierung.
Also ein bisschen wirkt es so, als hätte man das jetzt ein bisschen lustlos gemacht.
Ja, gut, war eine Vorlage.
So wirkt es tatsächlich, ob es wirklich so ist, I don't know. Aber es wäre vielleicht gut gewesen, wenn vielleicht auch sogar in der Fachpresse, von mir aus bei uns oder anderswo, sich jemand von der Agentur mal hingestellt hätte und mal erklären würde, was sie denn mit dieser Kampagne bezwecken, warum es jetzt eine super Idee ist, das in diesen Klofarben zu machen. Und warum der Spruch, impf dich doch endlich, weil wir haben alle keine Lust mehr oder so ähnlich, einfach ein guter Spruch ist. Das könnte man ja mal erklären. Vielleicht geht uns dann auch ein Licht auf, dass ja. die Kampagne überall so verrissen wird, unisono. Das wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ja, und wie gesagt, also tatsächlich die Zahl der Ansteckungen und Fälle, wie das in die Höhe bei 200.000 sind wir knapp heute, trägt halt auch dann eben nicht dazu bei, dass man sagt, ja stimmt, die haben voll recht.
Ja klar, das ist, ja. das ist so. Gut.
Gut, wir kommen zu einem, kann, also es gibt Überschneidungen.
Es gibt gewisse Überschneidungen, die Brücke ist das Impfen, ne? und Corona. Genau. Unser zweites Thema, der eine oder andere mag es gelesen haben, es gab einen Beef zwischen dem Alt-Rocker, kann man das so sagen?
Rock-Legende.
Rock-Legende, Neil Young, Heart of Gold, Keep on Rocking in the Free World und so
keep
weiter.
Keep on Rocking in the Free World, ja.
Ja, Harvest Moon, ja. Er ist nicht nur Musiker, er ist auch aktivistisch unterwegs bisweilen und der hat sich angelegt mit Spotify, dem Streaming-Giganten aus Schweden. Rocklegende versus Streaming-Gigant. Und Grund des Streits war ein dritter Gigant, nämlich der Podcast-Gigant Joe Rogan. Der produziert mit der Joe Rogan Experience den vielleicht meistgehörten Podcast der Welt. Angeblich bis zu 11 Millionen Zuhörer pro Folge. Der ist vor einiger Zeit exklusiv zu Spotify gewechselt für angeblich 100 Millionen Dollar Exklusiv-Deal. Die Zahl wurde kolportiert, aber nie von Spotify offiziell bestätigt. Und Joe Rogan, der ja früher Stand-Up-Comedian, Jujutsu-Kampfsportler, Kommentator bei der Ultimate Fighting Challenge, eine schillernde Figur, der befragt in diesem Podcast wöchentlich, manchmal auch mehrmals wöchentlich, Leute wirklich aller Couleur, Schauspieler, Regisseure, Politiker, Wissenschaftler. Das geht quer durch den Gemüsegarten. Und diese Gespräche sind häufig sehr, sehr lang und sie sind auch häufig ungewöhnlich, weil ja, das ist so ein bisschen wie dieser Effekt, auch wie bei diesem Zeit-Podcast, alles gesagt, mit zunehmender Länge fällt es den Leuten häufig schwerer, so ihre, ja, ein bisschen so ihre PR-Fassade aufrechtzuerhalten. Und dann geht es dann doch teilweise sehr intensiv, tief oder auch mal, ja, authentisch zur Sache. Rogan ist auch selbst bekennender Konsument von, ja, Drogen, ja, er kifft.
Man muss es so sagen.
Man muss es so sagen. Ja. Er kifft und er findet es auch gut. Er sagt, ja, das gibt ihm eine neue Sicht auf die Dinge und er hat dann eine ganz bekannte Folge zum Beispiel auch mal mit Elon Musk, dem Tesla-Chef, während des Podcasts dann angefangen zu kiffen, ja, ging damals durch alle Medien. Also,
aber Musk dann auch, ne?
Musk auch, ja. Wahnsinnig. Mhm. Also eine schillernde Figur und er ist auch nicht unumstritten, weil er häufig auch Leute einlädt, die man sonst eigentlich nirgendwo mehr einlädt. Beispiel, zum Beispiel dieser Alex Jones, dieser Infowar, war das ein Podcast oder eine Radiosendung? Auf jeden Fall
war so eine Mischung, ne? Aber eigentlich Radio und ja, dann.
Ja. Also so ein ultrarechter Agitator und aus der US-Medienszene, ja, eigentlich ein, ja, muss sagen, Paria der Medienszene, den hat keiner mehr, der wurde deplattformt, ja, bei YouTube, Twitter überall runtergeschmissen. Rogan hat ihn trotzdem eingeladen und befragt und deswegen ist der Rogan-Podcast auch wahnsinnig umstritten. Und da gab es jetzt
macht er sich denn gemein da mit den Leuten? Nicht zwingend, ne?
Aber er gibt ihnen eine Plattform. Und Rogan ist schon so ein bisschen drauf, dass er immer sagt, just asking questions. Mhm. Ja, ich stelle doch nur die Fragen und die Leute sollen mal was sagen. Ja, er gibt teilweise auch schon Widerworte oder gibt auch mal eine andere Sichtweise rein. Das ist aber von Folge zu Folge auch unterschiedlich, ja, wie stark er das macht. Und der aktuelle Ärger, der entzündete sich eben an verschiedenen Leuten, die Rogan zum Thema Impfen und Corona zu Gast hatte. Und zuletzt eben Dr. Robert Malone, hochumstrittene Figur. Er gilt als, und er bezeichnet sich selbst als Miterfinder des mRNA-Impfstoffs.
Ja, er bezeichnet sich so, ob er als derjenige gilt. Also,
er hatte sicherlich was damit zu tun, ja. Das das ist unumstritten, dass er in der ganz frühen Phase diese Technik, ja, er selbst würde sagen, wahrscheinlich mitentdeckt hat oder so, zumindest mit angestoßen hat. Dann sagen andere wieder, ja, aber das wurde ja dann alles viel weiterentwickelt und das war damals eine Frühphase und dann, als das wirklich in die Anwendung kam und in die konkrete Phase, da war der schon längst wieder raus. Da gibt es so ein bisschen Streit. Er würde das wahrscheinlich anders sehen. Aber er ist Doktor, er ist Mediziner, er kennt sich im Prinzip schon mit diesen ganzen Themen aus, vom fachlichen Background. Mhm. Er geistert jetzt aber seit einer Weile schon vor allem durch die US-Medien wirklich mit einem ganzen Bauchkasten an den üblichen Impf- und Corona-skeptischen Thesen und auch Verschwörungsmythologien, muss man schon so sagen.
Also Beispiel, das ich jetzt gewonnen habe, ist, dass er getwittert hat, wohl auch, dass es eine Studie gäbe, die gezeigt hat, dass für drei Leben, die Impfung rettet, zwei Leben beendet werden, dass also Leute sterben. Ne? Und diese Studie auch von der Community als fachlich falsch bewertet worden. Das ist nur so ein Beispiel.
Ja. Und der war jetzt eben am 31. Dezember war es, jedenfalls Ende vergangenes Jahr, war er zu Gast bei Rogan, über 3 Stunden Gespräch. Und dieses Gespräch, ich habe es mir angehört, das ist wirklich eine Brainwash-Nummer. Also da muss man schon relativ gefestigt sein, um hinterher zu sagen, okay, ich lasse mich doch noch impfen. Da muss ich nochmal einen Blick auf so ein Plakat werfen von Olaf Scholz und dann gehe ich dann doch zum Impfen.
Das wäre doch ein gutes Musik. Impfen hilft, egal was Dr. John Malone sagt.
Ja. Da wird wirklich alles ausgepackt, dass das Jugendliche und Kinder schwierig ist dabei, dass es die gefährdet, dass es Frauen gefährdet bei ihrem Menstruationszyklus, dass es vielleicht die Fruchtbarkeit gefährdet.
Ja.
Das ist
ja auch nicht alles falsch.
Es ist nicht
das
alles.
Ist so diese Mischung. Ja. Joe Rogan hat dann ja nochmal gesagt, er würde junge Menschen nicht impfen lassen. Warum auch? Es ist nicht. Und da gibt es ja, das ist nicht total unsubstantiated, aber das vermischt sich eben mit diesen Behauptungen, so welchen, wie ich zum Beispiel eben dieses Beispiel genannt habe. Ne?
Und er dreht es halt immer auch noch weiter. Ja, also das gibt natürlich Nebenwirkungen und gerade im Spiegel stand jetzt auch wieder, es gibt auch Einflüsse auf den weiblichen Zyklus, ja.
Gibt's.
Er stellt es halt in ein Licht, dass es viel, viel gefährlicher ist, als es offenbar nach allem, was man wissenschaftlich weiß, tatsächlich ist. Und Malone, der benutzt auch rhetorisch ganz, ganz stark diese Mittel, die man kennt von solchen Leuten. Der sagt immer, I'm just asking questions. Und er will den Leuten ja nichts vorgeben, was sie denken sollen. Die Leute sollen sich, ich liefere nur die Fakten, sagt er ständig. Die Leute sollen sich selbst ihre Meinung bilden. Googeln sie das doch mal. Und dann insinuiert er auch ständig, dass es da tatsächlich eine Verschwörung gibt, dass die Pharma, Big Pharma, ja, überlegen sie doch mal, warum sitzt denn der Aufsichtsratschef von Thomson Reuters auch bei Pfizer im Aufsichtsrat? Was haben die denn da für ein Interesse? Ich sag ja nicht, dass es so ist, aber gucken sie sich das doch mal an und überlegen sie dann selbst. Also in diesem Stil geht es in einer Tour. Und er sagt auch immer, I don't make accusations. Also er macht hier keine Anschuldigungen, er liefert nur die Fakten. Bei mir klingelt es oben gerade, bitte nicht ablenken lassen. Weiß nicht, wer das ist. Und das Bild, was er liefert, ist aber natürlich, er pusht die Hörer ganz stark in diese Richtung. Und bei dieser Folge mit Malone, da gab es tatsächlich eigentlich gar keine Widerworte von Joe Rogan und so gut wie keine kritische Einordnung. Im Gegenteil, Rogan selbst hatte ja auch Corona und hat sich dann nach eigener Aussage auch so alternativ behandeln lassen mit diesem Pferdeentwurmungsmittel. Ja, der Fachbegriff ist mir da jetzt entfallen. Und Rogan, hey!
Ivermectin, ne?
Ja, hey! It helped me, ja, also mir hat's geholfen. Das ist für ihn dann sozusagen auch die Evidenz an dieser Stelle, ja, ist natürlich gar keine Evidenz, ja. Und diese Folge wurde jetzt massiv kritisiert, da gab's auch einen offenen Brief von Medizinern und Wissenschaftlern in den USA, die sich konkret auf diese Folge bezogen haben und Spotify aufgefordert haben, wegen dieser und anderer Folgen, also gab es vorher schon andere Folgen, wo auch so ähnliche Leute schon zu Wort kamen bei Rogan, dass man doch das bitte bei Spotify jetzt nicht mehr publizieren soll, weil Spotify sich auch an junge Leute vor allem richtet und die da besonders empfänglich wären für solche Botschaften und so weiter.
So, und Neil Young hat dann eben auch gesagt, also entweder, also bei Neil Young muss man wissen, dass er ganz früh in der Pandemie aufgehört hat aufzutreten, sich komplett zurückgezogen hat. Bezeichnenderweise hieß sein aktuelles oder heißt sein aktuelles Album The Barn oder nur Barn, also Scheune, weil er sich in irgendeine Scheune am ADW quasi zurückgezogen hat.
ADW?
Er will auch nicht Arsch der Welt.
Oh, Entschuldigung, das wusste ich gar nicht. Jetzt ist es explicit.
Ja. Naja. Ja. Also zurückgezogen hat und hat auch gesagt, jetzt auch, wo es beispielsweise im vergangenen Sommer jetzt nicht so eine große Welle gab, wo andere Künstler aufgetreten sind, auch teilweise, weil sie es einfach müssen. Ja, Neil Young braucht es nicht, er kann es sich auch leisten, nicht aufzutreten.
Er hat nicht nur Heart of Gold.
Er ist sehr vorsichtig, er ist gerade im großen Rolling Stone, also im deutschen Rolling Stone Interview mit ihm.
Er ist ja auch sehr alt, ja, Zielgruppe.
Er ist auch sehr alt.
Risikogruppe.
Ja, also er sagt, nee, man weiß eigentlich gar nichts und ihm ist das alles so heikel, er zieht sich zurück. Und er hat dann halt jetzt gesagt zu Spotify, hat auch einen offenen Brief geschrieben, einen ersten, den hat er wieder gelöscht, jetzt gibt's einen neuen. Also entweder Joe Rogan oder ich, Spotify cannot have both, ja. Und dann hat er so eine Art Ultimatum gesetzt und weil Spotify nicht auf Joe Rogan verzichten wollte, aus den eben von dir genannten Gründen, die neunstellig wahrscheinlich ist, ne? Sind das neun Stellen, 100 Millionen Dollar, ja?
Ja, ich glaube, oder?
Ja. Vielleicht auch deswegen, auch weil der Spotify-Chef Daniel Ek mal etwas früher schon, bevor es so richtig eskaliert ist, gesagt hat, nein, Joe Rogan werde man nicht, man übernehme da nicht die Verantwortung für das, was er sage. Das sei ja wie mit Rappern, die sehr gut bezahlt werden und auch ihre Texte verbreiten können, in denen es nicht immer besonders menschenfreundlich zugeht. Ja. Aus diesem Grund hat Spotify da nicht reagiert auf Neil Youngs Aufruf.
Wobei mir jetzt nicht bekannt ist, dass Spotify irgendeinem Rapper 100 Millionen Dollar bezahlt.
Nee, aber ich glaube, Ek hat gesagt, sie würden, muss ich nochmal nachschauen, aber an mehrere Millionen Dollar an einzelne Rapper im Jahr ausschütten.
Ja, weil die halt streamen, ne? An Lizenzgebühren.
Ja, genau, genau. Da würde man jetzt auch nicht hergehen, wenn die frauenfeindliche, antisemitische oder irgendwelche anderen Beleidigungen, das hat er so nicht gesagt, aber er meint halt, sie übernehmen keine Verantwortung, weder für die Texte von Rappern noch für die Tonspur von Joe Rogan. Ist halt, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, natürlich ein super interessantes Thema. Und dann ist dieses Ultimatum, was da Neil Young und Warner Media, das glaube ich sein Label, gesetzt haben, verstrichen. Und dann hat jemand Spotify aufgefordert, dann nimmt doch bitte den Neil runter. Und wenn man jetzt auch schaut, zumindest Stand unserer Aufnahme, dann gibt es nur noch irgendwie so eine Best-of-Platte da, die man abrufen kann. Das ist Neil Young und alles andere, Barn und alle anderen Alterswerke und so, lassen sich nicht mehr streamen über Spotify. Und in diesem offenen Brief, den Neil Young da, diesen zweiten, den er veröffentlicht hat, hat er geschrieben, Spotify has become the home of life-threatening COVID misinformation, lies being sold for money. Also er ist da outspoken und das war es dann wohl auch mit Neil Young bei Spotify.
Zumindest für jetzt, ja. Muss man natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Sache ist natürlich auf mehreren Ebenen interessant, ne? Spotify hat sich so sinngemäß geäußert, ja, sie nehmen das alles ernst mit der Kritik und so weiter. Und sie haben auch schon ganz viel Inhalte entfernt von der Plattform, die ihrer Auffassung nach tatsächlich gefährlich waren, weil sie Fake-Informationen in Bezug auf Covid-19 verbreitet haben. Aber offenbar zählen sie nicht diesen Joe Rogan Podcast dazu.
Und nicht diesen, ne? Es gab nur irgendeine Folge, die sie mal runtergenommen haben.
Wüsste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, die anderen, die kritisierten, die sind auch meines Wissens nach alle noch online von Rogan. Und ich finde tatsächlich, dass die bei Spotify hier meiner Einschätzung nach mit zweierlei Maß messen. Jeder andere Podcast, der diesen Gast, diesen Malone gehabt hätte und diese Inhalte verbreitet wäre, ich bin mir sicher, der wäre von der Plattform geflogen. auch ohne Intervention von Neil Young oder sonst wem. Ich bin mir sicher, das liegt nur daran, dass Rogan so ein Riesenpublikum hat und die so viel Geld in ihn investiert haben. Ich weiß es nicht, das ist nur meine Meinung. Ich glaube, dass das so ist. Und ja, das ist natürlich, wenn es so wäre, wäre es ein bisschen ja, heuchlerisch bigott von Spotify, oder?
Ja. Klar, du müsstest es, man müsste es jetzt mal vergleichen, erstmal sowieso nochmal einen Faktencheck machen, ne? Also das haben wir ja jetzt eben nur angerissen, ne? Was davon, was sie gesagt haben, ist umstritten oder ist tatsächlich so, aber die, sozusagen die Relevanz wird jetzt übertrieben, oder was ist tatsächlich konkret falsch und in welchen anderen Fällen haben sie reagiert, die vergleichbar sind. Das müsste man dann einfach mal sagen. Und auch sozusagen, und die Gesamtfrage ist halt, kann Spotify, wie lange YouTube das auch getan hat, einfach sagen, nö, das, wir sind ja nicht der Absender dieser Botschaft. Wir sind
also
die Plattform, die diesen Inhalt zur Verfügung stellen, and that's it.
Ja. Also die Argumentation mit den Rappern und Rogan hinkt, glaube ich, weil auf mehreren Beinen sogar, weil erstens, wenn jetzt ein Rapper einen, was weiß ich, hart antisemitischen Text veröffentlichen würde, dann müsste der im Zweifel auch wahrscheinlich depubliziert werden. Oder irgendein Text, der gegen Gesetze verstößt. Die können ja nicht sagen, oh, das ist bei uns auf der Plattform und da haben wir nichts mit zu tun. Wir geben dir nur die Lizenzgebühren aus.
Wobei, ne, ich habe jetzt gerade die Stelle gefunden. Es gibt einen ganz interessanten Artikel bei National Public Radio in den USA, so einen geschriebenen Artikel oder transkribiert. Da heißt es, dass Spotify 20.000, du hast es ja auch gesagt, aber das ist noch eine Zahl dazu, 20.000 Podcast-Folgen runtergenommen hat für sozusagen Verstöße gegen die Policy, gegen die Standards, die Spotify hat während der Pandemie, also offenbar in Verbindung mit der Pandemie 20.000. Und es hat einzelne Episoden von Rogans Show runtergenommen, auch das mit das von dir zitierte Interview mit Alex Jones.
Ach, okay, das wusste ich nicht, ja, okay. Mhm.
Und aber Malone ist halt noch da. Ne? Also, dass sie nichts tun, kann man nicht sagen, aber wenn sie natürlich jede zweite Folge runternehmen würden, weil da irgendwas gefunden wird, dann kann man es dann auch lassen oder
50 Millionen nur noch nehmen. Ja, dann würde wahrscheinlich auch Rogan irgendwann es lassen, ja, wenn, weil klar, der hat jetzt eine Menge Cash gekriegt von Spotify, aber der hat so ein Riesenpublikum, der kann auch ohne Spotify, hat er sicherlich ein auskömmliches Einkommen.
Aber wer hat so viel Geld, wenn die Summe stimmt, ja, ihm das zu bezahlen. Ich meine, es gibt ja viele Künstler, die dann sozusagen sich selbstständig machen oder dann über neue Plattformen Geld direkt von den einsammeln, die sie hören oder die ihre Kunst oder so, hatten wir auch neulich schon mal dieses Thema, konsumieren. Aber das ist schon eine Summe, da kommst du in Dimensionen, das kann man nicht einfach über Einsammeln von Spenden rausholen.
Nee, aber der macht bei der Reichweite auch mit Werbung ordentlich Geld, könnte er machen. Ne? Und das andere ist, was ich noch sagen wollte, wegen den Rappern und Rogan, der Vergleich hinkt auch noch, weil die haben ja Rogan exklusiv eingekauft. Also das ist ja praktisch jetzt ein Spotify Original. Und da kann ich ja nicht sagen, das interessiert mich nicht, wenn ich exklusiv einen Podcaster einkaufe und dem seine Show als Spotify Exclusive vermarkte. Ich habe damit nichts zu tun. Also das geht ja nicht.
Das Zitat von Daniel Ek war übrigens wörtlich, um das nochmal zu sagen, we have a lot of reality. Oh, Quatsch. We have a lot of really well-paid rappers on Spotify too that makes tens of millions of dollars, if not more, each year from Spotify and we don't dictate what they're putting in their songs either.
Ja, klar.
Aber das ist halt so ein bisschen...
aber die Rapper sind ja keine Spotify-Exclusive-Rapper, sondern die kriegen ja dieses ganze Geld, weil deren Lieder halt so oft gestreamt werden und die dann die Lizenzen bekommen.
Genau. Und dazu kommt auch, dass die Rapper halt meistens Kunstfiguren sind. Ich finde deren Texte auch verachtenswert, aber es ist ein bisschen was anderes als so eine Art Informationsformat wie jetzt ein Podcast. Ne?
Ja, genau. Ich finde die ganze Sache aber auch, ich finde das auch persönlich schwierig. Ich mag oder mochte den Rogan eigentlich für seinen Stil. Ich habe mir auch mal seine Comedy-Specials auf Netflix angeguckt, finde die sehr witzig, ja. Und ich finde auch seinen Interview-Stil total interessant. Und zum Beispiel eine Folge, die er mal gemacht hat mit Quentin Tarantino, dem Filmregisseur, fand ich super interessant, lustig und irgendwie erhellend, so über die Film, übers Filmbusiness und wie Tarantino da erzählt. Das ist eine tolle Folge. Aber er macht halt auch diese anderen Sachen. Und das kann man nicht so, das kriege ich so als Konsument auch ganz schwer in Deckung. Wenn so ein Typ, den ich eigentlich so ganz gut finde und so, dann sowas macht, ja. Und ich sage, ja, das kann ich jetzt aber nicht mitgehen.
Also sowas macht, damit meinst du ja konkret, er leistet Beihilfe zur Verbreitung von Falschinformationen, ne, sowas.
Ja, genau, ja. Falschinformationen oder zumindest er gibt total zweifelhaften Ansichten, Plattform, und das kann tatsächlich, glaube ich, auch gefährlich sein, ja, wenn das so allem, was man weiß, widerspricht. Und es geht in der Malone-Folge auch ganz viel gegen die Mainstream-Media und Legacy-Media, die alle unter einer Decke stecken, so, ey, ne, sagen sie nicht wirklich, sie asken nur die Questions und man soll sich dann selber seine Schlüsse machen, aber dieser Eindruck kommt, so nach dem Motto, ja, der Malone schmiert Rogan dann auch ganz häufig Honig um den Bart, ja, hier kann er wenigstens noch offen reden, hier kann man noch sagen, wie es wirklich ist. Einen Tag bevor dieser Podcast aufgezeichnet wurde, wurde Malone übrigens von Twitter, von der Plattform geschmissen gerade, also depubliziert, und Twitter kriegt dann auch noch sein Fett weg in der Sendung, was die da alles zensieren und wie die drauf sind, und es bedient diese ganzen wirklich alle so lehrbuchmäßig, diese Verschwörungserzählungen, alle stecken unter einer Decke, Big Pharma, die Medien, die Regierung, Tech, ja, alles eine Soße, und die wollen uns zensieren und die wollen die wahren Medikamente, die ganz billig wären und die Covid-Pandemie sofort beenden könnten, unter der Decke halten, weil sie diese Impfungen da propagieren wollen, weil Pharma damit Kohle verdienen kann. Das ist so ein bisschen der Subtext, der hängen bleibt. Ja,
ja, ja. Ich fände es halt eigentlich das wäre. Ich fände es richtig, durchaus Leute einzuladen, die provozieren und die Thesen vertreten, die jetzt vielleicht nicht Mainstream sind, und nicht um die einzuladen, um die total zu dekonstruieren, wenn man das hinkriegt und sich vornimmt und klappt, das klappt okay auch, aber einfach schon, um ins Gespräch zu kommen. Ja, aber wenn das Ganze passiert, um auch eine eigene Agenda zu verbreiten, eben gezielt nur noch die Leute einzuladen und ab und zwischendurch mal einen Quentin Tarantino, nur noch die Leute einzuladen.
Der ist aber von einem ganz anderen Feld.
Ich weiß, das kann ja sein, dass dann ein Tarantino und andere so eine Art Feigenblatt sind in einer Show, die darauf ausgerichtet ist, auch monetär dann am Ende eben eine bestimmte Klientel abzuholen.
Ich glaube noch nicht mal, dass eine Agenda dahinter steckt. Der Rogan, der hatte selber Corona und ich glaube dem das, und er hat von mir aus dieses Mittel da genommen. Und vielleicht hat es auch bei ihm aus irgendeinem Grund geholfen. Aber der kann halt nicht. Ich glaube, der macht jetzt den Fehler, von sich auf die Allgemeinheit zu schließen. So N ist gleich 1. Ja, bei mir hat es ja nicht, mir hat es nicht geschadet. Warum gibt die Regierung das nicht frei?
Aber ist das jetzt nicht ein bisschen klein gedacht? Also ist das nicht, kann es nicht doch sein, dass es eine Agenda ist, wenn du dir gezielt immer Leute raussuchst, von denen du weißt?
Ja, weil er halt das Gefühl hat, dass seine persönliche Erfahrung von Mainstream-Media runtergebuttert wird, dass man das nicht mehr sagen darf. Und das ist ja auch dieses Paradox von diesen Leuten, die sind im meistgehörten Podcast der Welt, einem Format mit angeblich 11 Millionen Zuhörern pro Folge, und beschweren sich darüber, dass man das nicht mehr sagen darf. Ist natürlich grotesk. Auch irgendwo.
Ist grotesk, aber man versteht natürlich auch die Wechselwirkungen zwischen diesen unterschiedlichen Milieus. Auf der einen Seite eben so Rogans Gäste und auf der anderen Seite diejenigen, die uns erzählen wollen, denen darf man jetzt gar nicht mehr zuhören. Das ist alle, die sind vom Teufel und so weiter, ja, und alles nur False Balance. Da schaukelt sich ja auch was gegenseitig hoch, ne? Also das eben dazu führt, dass so ein Podcast plötzlich der erfolgreichste der Welt ist. Ja, das, ich meine, 11 Millionen ist jetzt weltweit gesehen
Ja gut, viel, aber es gibt keinen anderen, der so ein Publikum hat. Denn deswegen hat Spotify ja auch so viel Geld für den raus.
Ja, die werden, die werden ja nur noch angestachelt dadurch, dass es dann eben Leute gibt, die sagen, wir wollen dich runterschmeißen hier und du verbreitest nur noch falsche Informationen.
Aber der war ja auch schon vorher meist gehört. Ja, das war ja auch, ist ja nicht so, dass der jetzt sozusagen seine Agenda neu definiert hätte. Der hat die Maxime, bei mir können alle reden, ja, er schließt keinen aus, I'm just asking questions. Das ist so ein bisschen sein Ding. Und das wird halt aber in einem bestimmten Moment, wenn so ein Format wie Rogan, da fehlt ja auch jede, sagen wir mal, redaktionelle Kontrolle oder ein redaktionelles Umfeld. Also das normales Medium, also ein Mainstream-Medium, ein klassisches Medium hat eine Redaktion und da gibt's immer mehrere Leute. Da ist der eine Experte für dies, der andere ist Experte für das. Da gibt's vielleicht eine Chefredaktion. Da gibt's, wenn es ein großes Medium ist, vielleicht noch eine Faktcheckerabteilung und so, ja. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe hier diese Corona-Infektion gehabt und ich habe jetzt diesen Interviewpartner, dann sagt der andere Redakteur aber vielleicht, nee, Moment, aber so können wir das jetzt nicht rausgeben. Da müssen wir schon noch eine Stimme dagegen setzen, irgendwie, ja. Und dann findet ja vor der Veröffentlichung in der Redaktion normalerweise ein Meinungsbildungsprozess statt und auch ein Fact-Checking-Prozess und dann wird ein Inhalt rausgegeben an die Öffentlichkeit. Wenn es gut läuft, ja. Gibt immer Fehler und Probleme, aber so ist ja mal die Theorie. Und so ein Prozess, der fehlt natürlich bei einem Ein-Personen-Medium wie Rogan. Rogan ist sein Podcast, er kann machen, was er will. Wenn er der Meinung ist, ich habe das Pferdezeug genommen, mir geht's gut dabei und ich will das jetzt den Leuten auch mal sagen, dann macht er das einfach. Da ist dann niemand da, der sagt, im Moment mal, Joe, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Das fehlt dann. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem bei diesen neuen Ein-Personen-Medienmarken, die mittlerweile so eine wahnsinnige Reichweite auch bekommen können.
So. Es gibt ein großes Profile in der New York Times über ihn und die Überschrift ist Joe Rogan is too big to cancel. Und
das ist schon ein paar Monate alt.
Das nimmt eigentlich vorweg, warum Spotify das getan hat, was es getan hat. Nämlich lieber auf Neil Young zu verzichten als auf Joe Rogan. Und in der Unterzeile heißt es, dass dem Publikum wird das Gefühl gegeben, dass sie dabei sind bei etwas Subversivem. Ja, und da ist natürlich auch was dabei, etwas. Und das ist so dieses natürlich faktisch tatsächlich nicht haltbare Argument, wir dürfen nicht mehr alles sagen oder in bestimmten also ich bin der Meinung, das ist natürlich genauso wie du sagst, Unsinn, jeder darf ganz viel sagen, aber in bestimmten Kreisen darfst du nicht mehr alles sagen vielleicht, weil du dann am Theater oder so rausgeschmissen wirst oder an der Uni oder so,
solche oder Fälle bei Twitter.
Solche Fälle gibt's und von diesen einzelnen Blasen, wo man dann nicht mehr stattfinden darf, auch immer total problematisch, kommt immer auf die Einzelfälle natürlich an, wird dann geschlossen auf das Gesamte und dann gibt's offenbar eine wachsende Zahl von Zuhörern, die denkt, jetzt bin ich bei was dabei, das wäre woanders verboten. Macht auch den Reiz dieser ganzen Sache aus. Ist natürlich hochgefährlich. Ja. Ich sag nicht, dass das nicht stattfinden sollte, ne? Aber ich finde, das schaukelt sich so und das wird eigentlich immer extremer und jeder Erfolg und jede Debatte über ein Interview mit John Malone oder anderen Leuten, die dann sozusagen hergenommen werden, um zu sagen, das muss verschwinden, wird wahrscheinlich dazu führen, dass man beim nächsten Mal jemanden einlädt, der noch krasser ist. Ja.
Der Rogan-Podcast ist praktisch ein Multimillionen-Dollar-Business im Gewand eines Underground-Formats. Ne? Da hast du ganz gut so
oder jetzt... Die New York Times hat's gut gesagt.
Ne? Ja, hat die dann gut gesagt. Ich habe mich auch beim Anhören dieses Podcasts gefragt, ja, wenn das jetzt wirklich so wäre, wenn die jetzt wirklich alle unter einer Decke stecken, wenn der Malone jetzt recht hat, das ist ja teilweise auch schon irgendwie überzeugend, ja, so geschlossene Weltbilder, wenn die einem präsentiert werden, dann denkt man ja, ach, stimmt, der Thomson Reuters Aufsichtsrat und ja, bei Pfizer, ja klar, follow the money, Moment mal, vielleicht ist da ja doch was dran, ja, und dann dachte ich, ja, wenn das so wäre, ja, würde das bei uns rauskommen oder sind die Medien bei uns, ja, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind eh so staatsnah und die anderen sind alle so links und die wollen alle das Gleiche, die Regierung stützen, ist das denn wirklich so? Und da habe ich mir gedacht, nee, ich glaube das einfach nicht, weil jetzt guck du mal, allein euer Medium, die Welt, ja, kann man nun nicht behaupten, dass die Welt egal wie man dazu steht, ob man das kritisiert oder gut findet, aber dass die Welt jetzt die Corona-Maßnahmen kollektiv bejubelt, der Regierung. Das kann man jetzt, glaube ich.
Nein, das Gegenteil
ist ja der Fall. Ja, ja. Also die sehen das ganz kritisch, und wenn jetzt tatsächlich so eine Verschwörung da wäre zwischen den Mainstream-Medien und der Regierung, wäre jetzt so ein Medium wie eures, glaube ich, scharf drauf, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube auch, um nochmal ein anderes Medium reinzubringen, ich glaube sogar, dass ein Medium wie, sagen wir mal, der Spiegel, dass denen die Story eher über alles geht. Also die würden jetzt nicht, weil sie denken, wir müssen die Regierung stützen oder wir müssen hier alle zusammenhalten, würde jetzt, glaube ich, der Spiegel, wenn sie Inhalte bekommen, die darauf hinweisen, dass es hier Absprachen gibt zwischen Big Pharma und Big Tech oder zwischen Big Pharma und der Regierung, die würden das nicht unter der Decke halten, weil sie sagen, ja nee, wir dürfen damit nicht die Impfkampagne von Olaf Scholz torpedieren. Das würde nicht funktionieren, weil die würden dann sagen, das ist eine Mega-Story, das muss raus. Ja, so ja. Die Medien, die ticken nicht so, wie das Leute wie Malone da darstellen, dass die alle so gleichgeschaltet sind. Und auch wenn der Aufsichtsratschef von Thomson Reuters vielleicht tatsächlich auch bei Pfizer im Aufsichtsrat sitzt, dann heißt es noch lange nicht, dass der Zugriff auf Redaktionen hat, ja, weil die Redaktionen, die sind ja ganz weit weg vom Aufsichtsrat und die machen im Zweifel und wenn es so läuft, wie es laufen soll, auch das, was sie wollen. Ja.
Wobei ich jetzt zum Beispiel bei so einem Fall, kannte ich jetzt nicht, auch sagen würde, das sollte eigentlich nicht so sein. Aber das ist was anderes.
Das sollte nicht so sein.
Da, was das abläuft, ist ein anderes Thema.
Auf Interest womöglich.
Man sollte es gleich lassen.
Ja, man sollte das gleich lassen, ja, weil das einfach nicht sauber ist dann am Ende des Tages. Und man sieht es, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, um solche Äußerungen dann. Ja, und dann denken sich die, stimmt ja. Und dann sagt er noch natürlich, ja, dann google das doch mal. Und dann googeln die Leute das und dann sehen, oh, das stimmt ja tatsächlich. Dann stimmt ja wahrscheinlich das andere, was der sagt, auch alles. Das ist ja das Gefährliche an solchen Sachen.
Ja, klar. Ich würde im Übrigen sogar noch weitergehen. Ich glaube nicht, dass ein Medienmanager, Chefredakteur oder überhaupt jemand aus den Medien Aufsichtsrat bei irgendetwas sein sollte. Genauso wenig wie Journalisten Mitglied einer Partei sein sollten. Ich finde, das macht einen nur angreifbar.
Ja.
Na gut, aber das ist ein anderes Thema, auch schön.
Ja,
so, wir machen noch.
Was machen wir jetzt damit? Damit sind wir durch jetzt. Ne? Also sollte Joe Rogan, soll er weitermachen wie bisher? Soll Spotify, sollen die ihn runterschmeißen? Also ich finde zumindest die Malone-Folge, um mal eine konkrete Conclusio zu machen, die sollte man eigentlich runternehmen. Aber sie werden es jetzt nicht machen, weil da schon zu viel öffentlicher Druck da ist. Da sind zu viele Augen drauf gerichtet. Weil auch Rogan, glaube ich, würde sagen, wenn ihr mir die Folge runterschmeißt, Freunde, das geht nicht. Ja.
Gut, dann fahren wir mal langsam in den Hafen ein. Aber ein Thema haben wir noch.
Ja, noch kurz zum Schluss.
Nämlich, da sollte man darauf hinweisen, weil es interessant ist und auch vielleicht so ein bisschen da reinspielt, die Klarnamenpflicht, die sogenannte. Ne? Also da gab es jetzt gerade ein Urteil das sieht nämlich, also des Bundesgerichtshofs, und das sieht so aus, da ging es darum, darf Facebook einfordern, von seinen Nutzern Klarnamen zu benutzen, also die echten Namen oder irgendwelche Fantasienamen muss zulassen. Und Facebook hat ein Interesse daran, dass die Leute mit Klarnamen da im Netzwerk unterwegs sind. Und der Bundesgerichtshof hat nun geurteilt, es ist okay, wenn Nutzer weiterhin anonym bleiben. Aber man muss auch sagen, dieses Urteil bezog sich ganz strikt auf sogenannte Altfälle, ja, also auf alte Klagen, ja, wo Nutzer geklagt haben. Und alle Nutzer, die schon vor dem 25. Mai 2018 angemeldet haben und dort anonym sich angemeldet haben bei Facebook, dürfen auch weiterhin anonym bleiben. Wenn man sich danach bei Facebook mit einem Fantasienamen angemeldet hat, dann weiß man es einfach nicht, ob man es weiterhin darf oder nicht. Aber Facebook dürfte dann vielleicht jemanden, der da anonym zugange ist und vielleicht auch Fake News, Hass, Hetze verbreitet, dürfte diese Person dann runterschmeißen. Diese Person könnte dann klagen und dann müsste man halt wieder neu gucken, ist das jetzt in Ordnung, anonym zu bleiben oder nicht.
Wobei die Argumentation, dass die Klarnamenpflicht dafür sorgt, dass es weniger Hass auf den Plattformen gibt, die ist ja mindestens umstritten, weil auf Facebook findet sich wahrlich genug Hass und Hetzrede und ganz häufig eben auch unter klarem Namen. Ja, erstaunlich häufig, was die Leute unter ihrem klaren Namen da posten.
Das stimmt. Also ein Mittelweg wäre ja zum Beispiel, du musst als Nutzer, wenn du dich anmeldest, deinen Klarnamen angeben und darfst aber bei Facebook auf der Plattform anonym zugange sein.
Das hat ja das Gericht auch gesagt, dass so ein Weg prinzipiell möglich wäre. Ja. Ne?
Weil die Strafverfolgung muss ja gewährleistet sein. Das ist ja das große Problem und ja, umstritten ist das natürlich mit den, ob das jetzt was bringt, weil viele Menschen auch mit ihrem Klarnamen Morddrohungen oder üble Beschimpfungen an andere Menschen loswerden, die ihnen nicht in den Kram passen, schlimm genug, ja, aber wenn es dann den Tatbestand der sogenannten Hasskriminalität erfüllt, dann muss man die natürlich zur Rechenschaft ziehen können.
Ja, ich finde das Urteil von dem Gericht so ein bisschen schräg, weil eine Firma wie Facebook, die könnten doch eigentlich, wenn sie ihre AGBs ändern, ne, und dann schreiben sie irgendwie rein, ja, man darf sich jetzt aber nur anmelden, jeder unter seinem echten Namen und so. Und dann müssten praktisch diese AGB-Änderung sich vielleicht auch bestätigen lassen von irgendwelchen Altmitgliedern und die müssten es dann doch eigentlich theoretisch auch akzeptieren. Ich kann ja nicht als Kunde oder als Teilnehmer jetzt bei irgendeinem Unternehmen erwarten, dass ich auf alle Zeiten das in Stein gemeißelt bleibt, so wie ich mich mal angemeldet habe, oder? Mhm. Also das fand ich jetzt ein bisschen strange, aber klar, gut, der BGH hat jetzt so entschieden, das kann man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr weitertreiben, diesen Rechtsstreit, oder? Ich glaube nicht, dass man diese Frage vors Bundesverfassungsgericht bringen kann, aber bin jetzt auch kein Jurist, ich weiß es nicht.
Ja, Klammer, was zu sagen? Wollte nur noch sagen, tatsächlich, da hat auch der Anwalt Solmecke, Christian Solmecke, der sich mit solchen Fällen beschäftigt, den wir hier auch mal vor einiger Zeit schon mal in der Sendung hatten, zu einem ganz anderen Thema, hat auch gesagt oder darauf verwiesen, glaube ich, er war es, dass die Regierung ja die Klarnamenpflicht zum Beispiel auch nicht möchte, nicht um die Täter zu schützen natürlich, sondern um die Opfer zu schützen. Ne? Also diejenigen, die dann teilweise angegangen werden, die vielleicht auch anonym unterwegs sind. Und die Sorge ist natürlich, wenn du da Leute, Klarnamen von Leuten hast, die dir nicht in den Kram passen.
Also dann, ich weiß, wo sie wohnen oder so nach dem Motto. Aber wenn ich mich jetzt mit Klarnamen anmelde, dann weiß ich ja nicht, ob ich in 2 Jahren dann irgendwie Ziel von irgendeinem Cybermobbing werde.
Ja. Also grundsätzlich wäre es natürlich erstrebenswert, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo jeder seine Meinung sagen darf, außer es ist dann Hasskriminalität und niemand deswegen bedroht wird, egal welche Position er vertritt. Und das wäre, finde ich, am wünschenswertesten, wenn das auch auf den Plattformen der Fall wäre.
Also ich bin im Prinzip nicht gegen eine Klarnamenpflicht, muss ich sagen, bei Facebook. Ich finde das eigentlich nachvollziehbar. Und das Gegenargument ist ja immer, die Anonymität im Netz ist ein hohes Gut. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es auf Facebook, finde ich, unbedingt, solange es noch andere Kanäle gibt, wo man sich von mir aus anonym äußern kann und nicht der gesamte Zugang zum Internet jetzt, ich vorher meinen Personalausweis an irgendeine Regierung schicken muss, finde ich es noch okay, wenn es einzelne Internetkanäle, Plattformen gibt, die sagen eben, bei uns gehört es dazu, dass man seinen normalen Namen sagt. Hätte ich jetzt nichts dagegen, muss ich sagen.
Eine ganz Kleinigkeit noch, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll jetzt irgendwie so noch geändert werden, also dieses Gesetz, was es dir erlaubt, eben Hasskriminalität zu verfolgen, ja, und die Netzwerke dazu zu verpflichten, auch das so Reports abzuliefern, wie viel da bei ihnen gelöscht wird. Und die sollen jetzt verpflichtet werden, die Plattformen Daten an das Bundeskriminalamt weiterzuleiten, damit Täter strafrechtlich verfolgt werden können. Aber kein Netzwerk will das bislang machen.
Und TikTok klagt auch dagegen.
Ja, genau. Ja.
Gut. Das war's diese Woche für die Medienwoche. Ich höre jetzt gleich noch weiter 4,5 Stunden Joe Rogan im Gespräch mit Jordan B. Peterson.
Ach, das musst du jetzt noch machen. Ich muss jetzt mir diese Veranstaltung anschauen, wo der Chefredakteur der Bild-Zeitung
Bild im Dialog mit der Wissenschaft.
Ja. Ja, ja, am Freitagmittag
guckt sich ein Kollege von mir an und den Podcast, den höre ich natürlich nur in meiner Freizeit. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Ich arbeite jetzt mit Hochdruck weiter an unserem Produkt. Weiter wir wünschen ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Sind wir nächste Woche da?
Achso, ich bin nicht da. Du müsstest dir überlegen, ob du das allein bespielst oder ob wir ein
Päuschen machen. Das können wir jetzt gleich noch sagen. Es kann sein, dass wir eine Sonderfolge machen mit einem Interviewgast. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob das nächste Woche oder kurz danach kommt. Lassen Sie und ihr euch überraschen, liebe HörerInnen. Tschüss.
Ciao.